So, ich hoffe, ich bin auf Sendung, wie beim Fernsehen hier so. Ich musste mich erstmal verkabeln. Ich habe schon überlegt, wie das war, als Jesus Bergpredigt gehalten hat. Und Tausende von Menschen zuhörten, der hatte kein Mikrofon. Ja, wir freuen uns über die Technik. Und jetzt will ich mal schauen. Ja, ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Eine Gartenbank lädt ja üblicherweise ein zum Verweilen und manche Leute haben Freude, sie zu dekorieren. So hat das meine Frau auch gemacht. Aber ich möchte heute Morgen aus dieser Bank einmal eine Anklagebank machen und deutlich machen, wie manche und etliche Menschen sich mit einer Anklagebank belasten und sie immer mitschleppen, und bei jeder Gelegenheit wird die Anklagebank bemüht. Leute, die mit der Politik unseres Landes nicht zufrieden sind, die setzen gern namhafte Politikerinnen und Politiker auf die Anklagebank, die Merkel mit ihrer Politik, der Schäuble, die Steuern und was macht er da an der falschen Ecke finanziert und so weiter. Sie kennen das. Ja? Selbst manche Christen ziehen häufiger Politiker auf die Anklagebank, als für sie zu beten. Lustig fand ich es, wenn in der Klinik Patienten, die schon mehrfach zur Therapie waren, anfingen zu schimpfen und die Politiker auf die Anklagebank zu schicken und Hartz-IVler, ne, so Leute, die keine Arbeit mehr hatten, und ja, die Politiker, die kriegen einen Haufen Geld, tun nichts, sitzen nur auf den Sesseln rum und leben von unseren Steuern. Naja. Leute, die mit ihrem Job nicht zufrieden sind, ziehen Vorgesetzte auf die Anklagebank. Der Chef, der Meister, mein Kollege. Manche ziehen sogar Gott auf die Anklagebank. Wie kannst du die Not in meiner Familie zulassen? Warum greifst du in Syrien nicht ein? Andere klagen sich selbst an. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Mann, auch in der Klinik damals. Es platzte plötzlich aus ihm heraus: Ich bin doch der letzte Dreck, sagte er. Ich hasse mich. Es war Selbstverachtung pur. Und Selbstanklage ist manchmal auch gesteuert von Schuldgefühlen. Warum habe ich damals? Hätte ich doch. Kennen Sie das? Über Selbstverachtung und Selbstanklage wäre jetzt viel zu sagen, aber ich möchte den Schwerpunkt heute Morgen noch auf eine andere Sache legen. Wie ist das denn, wenn uns jemand verletzt hat? Wenn uns jemand enttäuscht hat? Wenn uns jemand demütigt und entwürdigt? Wenn man uns im Stich gelassen hat? Aus eigener Erfahrung weiß ich, in solchen Fällen wird die Anklagebank zum beliebten Möbelstück, um mit ungeliebten Übeltätern mal so richtig abzurechnen. Kennst du das? Abends, wenn du noch nicht schlafen kannst, dann werden auf einmal die verletzenden Worte und Szenen wieder wach. Und dann sitzt der Übeltäter oder die Übeltäterin auf der Anklagebank und dann wird Gericht gehalten. Und da kann man mal so richtig dem anderen die Meinung sagen und ihn fertig machen, was man sich möglicherweise so nicht traut. Wenn das jemand ist, der einem vorgesetzt ist, dann wird man ihm das, was man in stiller Stunde auf der Anklagebank ihm sagt, nicht ins Gesicht sagen. Erlebnisse, die schon etwas länger her sind und wenn innere Wunden schon etwas abgetrocknet sind, werden vielleicht nicht mehr jeden Abend wach. Aber manchmal feiern die Worte und Szenen durch ein kleines Ereignis, durch einen sogenannten Trigger, in Sekundenauferstehung, und mit dem inneren Schmerz wird manchmal zugleich Wut und Hass wach und aktiv. Mir sagte mal ein junger Mann in der Klinik: Ich habe einen Vater, aber ich habe keinen Vater. Ich habe nur einen Erzeuger. Mit dem bin ich fertig, sagte er. Er hat sich nie um mich gekümmert. Er hat meine Mutter verlassen, als ich ein Baby war. Ich will gar nicht mehr über den Vater reden. Und ich spürte in Wort und Ton die Wut und den stillen Hass. Von wegen, mit dem bin ich fertig. Der war nicht fertig mit seinem Vater. Der zog ihn immer wieder auf die Anklagebank. Du hast dich nicht um mich gekümmert. Frauen erwähnten in der Klinik manchmal verschämt Missbrauch, Vergewaltigung, erzählten von Gewalt und Untreue ihres Partners. Oder eine Frau sagte einmal: Meine Mutter hat mir immer wieder gesagt, du bist ein Unfall. Du bist mein Unfall. Verletzende, entwertende Sätze oder auch böse Erfahrungen sitzen manchmal jahrelang wie Pfeile in der Seele eines Menschen und eitern still vor sich hin und bewirken, dass immer wieder die Anklagebank bemüht wird. Und ich möchte Sie heute Morgen oder dich heute Morgen ganz persönlich fragen: Wer sitzt eigentlich auf deiner Anklagebank? Aber wir sind uns einig, dass ein Leben mit einer Anklagebank, ich weiß nicht, habe ich das Bild nochmal, ja, mit der wir durchs Leben ziehen, nicht ein Leben in Freiheit ist. Wenn ich einem anderen Menschen etwas nachtrage, wenn ich eine Anklagebank bei mir trage, dann habe ich folglich nicht die Hände frei. In der Therapie habe ich das meine Patienten manchmal erleben lassen, habe ihnen symbolisch für die Anschuldigungen, die sie anderen Menschen gegenüber hatten, Gegenstände in die Hand gegeben. Ja, was ich gerade so fand: eine Tasche und ein Buch und ein Stuhl, die waren immer richtig bepackt. So, und um Ihnen deutlich zu machen, wenn ich einem anderen etwas nachtrage, habe ich einfach selbst keine Freiheit. Vergeben, das ist eigentlich das Stichwort, worüber ich heute Morgen sprechen möchte. Und ich habe in der Therapie dann deutlich gemacht, was heißt vergeben? Vergeben heißt loslassen. Das, was ich einem anderen nachtrage, loslassen. Die Anklagebank loslassen. Um Vergebung geht es auch im Bibeltext, den ich heute dieser Predigt zugrunde gelegt habe, Matthäus 18. Und ich lese aus diesem Text, Matthäus 18, von Vers 23 an, auszugsweise. Der Jesus sagt: Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, im Internet kann man ja alles Mögliche lesen. 10.000 Zentner Silber habe ich mal hochgerechnet, das wären ungefähr nach heutigem Wert 25,6 Millionen Euro. Also stellen wir uns mal vor, ein König hat einen Minister und der hat irgendwie gespielt oder was auch immer und hat Geld veruntreut. Es sind 25,6 Millionen Euro. Als er das Urteil des Königs hört, winselt er vor dem König und bittet um Aufschub. Und er sagt, ich will alles bezahlen. Und nun heißt es, da hatte der Herr Erbarmen mit seinem Knecht und ließ ihn frei. Und er ließ ihm alle Schuld. Also schon dies wäre ein großes Erbarmen gewesen, wenn er gemäß des Wunsches des Ministers noch einmal Aufschub gewährt hätte. Nur wo kriegt man so schnell 25 Millionen Euro her, um es zu bezahlen? Und jeder, der die Bibel und die Reden Jesu kennt, der ahnt, was Jesus damit ausdrücken wollte. Jesus erinnert an die Bereitschaft des Vaters im Himmel, Schuld zu vergeben, wenn wir zu unserer Schuld stehen und um Vergebung bitten. Das führt uns zu einem ersten Gedanken: Gott ist unbegreiflich barmherzig und gnädig. Und an der Stelle können wir gar nicht groß genug von unserem Gott sprechen. Er ist unbegreiflich barmherzig und gnädig. Wie war das denn mit Davids Ehebruch? Nathan, ein Prophet, kommt zu ihm, konfrontiert ihn mit seiner Schuld, nachdem er schon monatelang, der David, unter einem schlechten Gewissen gelitten hatte. Und getroffen vom Licht Gottes verzichtet David auf jede Form von Entschuldigung. Er steht zu seiner Schuld, bekennt sich schuldig. Ich habe gesündigt vor dem Herrn, sagt er. Und gleich daraufhin sagt Nathan im Auftrag Gottes: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Wie war das mit dem Saulus, der eine Weile als radikalisierter Christenhasser Christen verfolgte, bis dann es zum Damaskus-Erlebnis kam, er seine Lebenslüge erkannte, in der er sich verstrickt hatte. Er tat Buße und Gott machte ihn zum Apostel. Da kann ich eigentlich nur staunen. Was ist das für ein Gott, der selbst einem radikalisierten Christenhasser die Chance der Umkehr gibt? Was ist das für ein Gott, der für die Entsorgung menschlicher Schuld am Kreuz, an dem Jesus starb, vorgesorgt hat? Was für ein Gott, der jetzt nicht sagt, leiste deine Schuld ab, sondern ich streiche sie durch. Aber nun geht es weiter im Gleichnis. Der Minister hat nun eine Begegnung mit einem Kollegen, der ihm noch 100 Silbergroschen schuldet, also so ungefähr 100 bis 130 Euro. Man würde sagen, gegenüber 25 Millionen sind das doch Peanuts. Aber er sagt, gib mir dieses Geld zurück. Und der kann nicht. Und ja, im Grunde genommen druckst er so ähnlich wie der Minister vor dem König. Aber dann heißt es, er würgte ihn und er warf ihn ins Gefängnis. Also er handelt völlig unbarmherzig. Und jeder, der damals diese Geschichte hörte, die Jesus erzählte, schüttelte den Kopf und wusste, hier passiert etwas, das passt nicht zusammen. Einerseits die Barmherzigkeit des Königs genießen, andererseits unbarmherzig mit anderen umgehen. Und uns wird deutlich, wohin Jesus mit diesem Aspekt des Gleichnisses zeigt, nämlich Gott wartet darauf, dass wir vergeben, so wie er vergibt. Der Zusammenhang des Gleichnisses ist so, da heißt es in Vers 21 in Matthäus 18, da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal, das heißt im Klartext, hör auf zu rechnen. Hör auf zu zählen. Gott wartet darauf, dass wir vergeben, so wie er vergibt. Wenn Gott uns Schuld vergibt, dann möchte er damit unser Herz verändern, dass aus einem harten, anklagenden Herzen ein barmherziges Herz wird. Ja, und Gott möchte, dass
seine Kinder seine Barmherzigkeit in diese zum Teil unbarmherzige Welt hineinspiegeln.
Als Kinder haben wir ja manchmal mit Spiegel gespielt und haben die Leute geblendet und so. Ne? Also wir wissen ja, mit einem Spiegel können wir Licht spiegeln. So möchte Gott, dass wir seine Barmherzigkeit und seine Vergebungsbereitschaft hineinspiegeln in unsere Umwelt. Wohlgemerkt, es ist eine Herausforderung, die aber zugleich in die Freiheit führt. Denn mit einer Anklagebank durch das Leben zu gehen, ist Unfreiheit. Gott aber will unsere Füße auf weites Land stellen, unsere Hände frei machen von dem, was wir anderen Menschen nachtragen. Selbst Menschen, die nicht so nah an der Bibel leben, merken, dass Vergebung befreit. Und selbst nichtchristliche Psychologen sagen, vergib um deiner selbst willen. Ich denke an dieser Stelle an Rudi. Er war mein Patient. Durch Leichtsinn eines Zivis, heute gibt es nicht mehr die Zivildienstleistenden, aber damals war das noch so, kam es zu heftigen Verletzungen seiner Beine. Er war in einem Krankenhaus angestellt und war für das Management, die Verpflegungswagen hin und her zu fahren, eingesetzt. Und so war es wieder mal, dass er auf der Rampe einen Wagen zu verladen hatte und der Zivi hielt ihn fest und plötzlich klingelte das Handy des Zivis. Und der lässt den Wagen los, der fängt an zu rollen und überrollt den Rudi. Krankenhausaufenthalte, OPs, Schmerzen, Entzündungen, erneute OPs und schließlich Teilamputation eines Beines. Rudi sagte, ich hatte nicht nur Schmerzen, sondern ich hatte wahnsinnige Wut im Bauch. Noch nicht einmal besucht hat der Zivi mich oder mir mal eine Karte geschrieben. Noch nicht mal, es tut mir leid. Und was habe ich gemacht? Im Krankenhaus habe ich meine Wut runtergespült mit Alkohol. Habe meine Wut auf diese Weise versucht zu bewältigen. Und zu Hause, was habe ich gemacht? Ich habe gesoffen. Mein Job kann ich nicht mehr machen mit der Prothese. Und meine Firma hilft mir auch nicht, also das Krankenhaus. Es war ein Arbeitsunfall gewesen, aber ja, jetzt kannst du halt diesen Job nicht mehr machen. Was wird mit dir? Ja, wissen wir auch nicht. Rudi setzte den Zivi immer wieder auf die Anklagebank. Warum hat er nicht aufgepasst? Mich noch nicht mal besucht. Noch nicht mal eine Stellungnahme abgegeben. Es tut mir leid. Und er setzte die Chefs seiner Firma auf die Anklagebank. Worüber musste ich in der Therapie mit ihm sprechen? Ich habe mit Rudi über den Umgang mit Wut und Bitterkeit und über Vergebung gesprochen. Das konnte er erst gar nicht verstehen. Wie kann ich denn vergeben? Ich kann doch das nicht vergessen. Wir haben dann in verschiedenen Gesprächen durchgeackert, dass Vergeben etwas anderes ist als Vergessen. Vergeben, das geht nicht in großen Sprüngen, sondern durch die Wiederholung kleiner Schritte, wie das Erklimmen eines Berggipfels bei einer Bergtour. Das ist anstrengend, aber es löst die Ketten von der Anklagebank. Vergeben heißt loslassen um der eigenen Freiheit willen. Als ich dann irgendwann nach einigen Monaten nach der Entlassung mit Rudi telefonierte und ich mich erkundigte, wie es ihm geht, ob er denn noch abstinent ist, ja. Und wie ist das so mit dieser ganzen Sache, die wir da durchgesprochen haben, sagte Rudi,
also die Sache mit der Vergebung, das hat mir wirklich geholfen. Es wurmt nicht mehr so wie früher. Die Gedanken kommen immer wieder noch einmal hoch. Aber ich habe verstanden, es gilt dann immer wieder zu sagen, ich vergebe. Rudi ist ein Mann, der nichts gegen die Bibel hat, aber auch kein intensives Leben mit Gott führt. Und dann sage ich, wie viel mehr haben wir als Christen Grund, zu sagen, ich vergebe, weil wir Gottes Wort kennen und bei unserem Herrn Kraft tanken können zum Vergeben, zum Loslassen. Und weil wir auch sagen können, Vater, ich gebe die Akte ab an dich. Nun müssen wir natürlich noch eine Nuance unseres Gleichnisses uns genauer noch anschauen. Nachdem die Unbarmherzigkeit des Ministers dem König bekannt wird, fordert der König von ihm erneute Rechenschaft. Jetzt erlebt der Minister die Härte des Königs als logische Konsequenz. Er selbst bringt sich durch seine Unbarmherzigkeit ins Gefängnis. Ich lese einmal den Originaltext nach Luther. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Und damit bin ich ja bei einem dritten Gedanken. Das Verharren in Bitterkeit zieht Konsequenzen nach sich. Dieser Mann in unserem Gleichnis, er wird ins Gefängnis gegeben. Und ich dachte mir so, was ist eigentlich Bitterkeit? Ist das nicht das Gefängnis, in dem sich viele Leute heute befinden? Im Vaterunser beten wir, vergib uns unsere Schuld in gleicher Weise, wie wir denen vergeben, die uns Böses tun. Dabei machen wir uns wenig Gedanken darüber, was das in der Umkehrung bedeutet, nämlich: Gott, wenn ich nicht vergebe, dann brauchst du mir auch nicht vergeben. Wie Gott das einmal in der Ewigkeit bewerten wird, das bleibt dahingestellt. Ich verstehe die Nuance unseres Gleichnisses als einen erneuten Mutmacher. Mach Schluss mit der Anklagebank. Mach aus deiner Anklagebank Kleinholz. In einem Buch, das ich zu Hause habe, mit dem Titel Das verzeihe ich dir nie, und es ist nie, ist durchgestrichen, fand ich folgenden Absatz: Vergeben ist so etwas wie eine Entscheidung, das Steuer rumzureißen, den Blick wieder in eine andere Richtung zu lenken, den Kopf wieder frei zu bekommen und neue Ziele anzusteuern. Art und Tiefe der Verletzung entscheidet meist darüber, wie schnell wir den Weg der Vergebung zurücklegen, ebenso der eigene Charakter, die Vorerfahrungen und Prägungen. Mancher vergibt leichter, andere tun sich schwer damit. Aber wer verzeiht, löst Verstrickung. Solange ich einem Menschen etwas nachtrage, gehe ich ihm auch nach, bleibe an ihn gebunden, komme von ihm nicht los. Wenn ich aber verzeihe, schneide ich dieses Band durch. Wie schön ist es, wenn aus Vergebung schließlich innerhalb einer Familie, innerhalb einer Ehe oder auch innerhalb einer Gemeinde Versöhnung wird. Ohne Vergebung ist Versöhnung nicht möglich. Ach, ich hatte den Text notiert, aber ich habe ihn gelesen, ohne Ihnen diese Folie zu präsentieren. Und ich habe jetzt einfach noch mal einige Dinge aufgeschrieben.
Nenne das einfach mal das Einmaleins der Versöhnung und Vergebung. Ja? Vergebung und Versöhnung beginnt mit einem Entschluss. Und zwar mit dem Entschluss, ich will das Racheprinzip durchbrechen. Ich will Versöhnung durch Vergebung anstreben. Ich will die Anklage loslassen. Ich nehme Abstand von der Anklagebank. Und Vergebung und Versöhnung braucht Zeit. Vergebung ist je nach der Tiefe der inneren Verletzung ein längerer Prozess. Und ich weiß, was ich hier sage. Ich erinnere mich an eine Situation, wo mich ein Vorgesetzter tief verletzt hat, weil er etwas völlig anders eingeschätzt hatte, wie ich es gemeint hatte. Und die Sätze, die er mir dann sagte und die Form, mich auch ein gewisses Tribunal zu stellen, und die guckten mich alle an und es war also wie so eine Inquisition, das saß. Und ich war herausgefordert, mit dieser Sache umzugehen. Ich habe mir sehr überlegt, was mache ich? Werde ich mich kräftig verteidigen? Ist ja auch ist okay, wenn man das tut. Ja, wir Christen müssen nicht immer alles schlucken. Aber in dieser Situation wusste ich, wenn ich mich verteidige, kann es nur noch schlimmer werden. Einem Vorgesetzten gegenüber muss man immer überlegen, mache ich das, mache ich es nicht. Ich habe mich entschieden, das werde ich anders handhaben. Und trotz dieser Entscheidung hat das Monate in mir gewurmt. Und ich habe immer wieder, Herr, ich vergebe, gesagt. Und trotzdem wurmte es. Und plötzlich war wieder die Anklagebank da. Und das war ein Prozess, der brauchte etliche Monate, bis es wirklich zur Ruhe kam. Deswegen habe ich das auch erst einmal so geschrieben. Vergebung braucht Zeit und auch Versöhnung braucht daher Zeit. Inzwischen bin ich mit diesem Menschen sehr versöhnt, weil ich dann nach vielen Jahren mit ihm reden konnte, weil wir in einer anderen Position waren. Deswegen, Vergebung ist je nach der Tiefe der inneren Verletzung ein längerer Prozess. Und manchmal brauchen wir dabei auch Begleiter, vielleicht einen Seelsorger, einen Berater oder einen Therapeuten. Der biblische Auftrag, einander zu vergeben und sich zu versöhnen, löscht nicht unsere Empfindungen. Wut, Zorn und Ärger lassen sich nicht abstellen, wie man ein Radio abstellt. Es ist wichtig zu lernen, sich dem Schmerz zu stellen, der uns von anderen zugefügt wurde. Und in dieser Phase ist dieser Entschluss zum Vergeben ganz entscheidende Basis, die starken Gefühle zu durchleben und zu lernen, damit umzugehen. Vor allem lässt sich auch neues Vertrauen nicht einfach befehlen, sondern kann nur allmählich wachsen und reifen. Das braucht Zeit. Wir haben ja im Alten Testament eine sehr schöne Geschichte, Josef. Eindrückliches Beispiel. Unter 12 Geschwistern war Josef der Liebling des Vaters. Das löste Wut und Neid bei seinen älteren Brüdern aus. Ein Fehler von dem Vater. Ja, man kann ein Kind nicht so bevorzugen, ohne schuldig zu werden. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Die älteren Brüder sind neidisch, sie stecken ihn in eine Zisterne, sie verkaufen Josef schließlich als Sklaven und in Ägypten geht sein Leidensweg weiter. Diese tiefen Verletzungen gaben viel Grund, immer wieder die Brüder, vielleicht sogar den Vater und die Umstände auf die Anklagebank zu ziehen. Und dann kommt auch noch die Frau Potiphar und schafft eine Intrige, dass er da am Ende im Gefängnis sitzt. Und ich vermute mal, dass Vergebung ihm auch nicht so einfach war, dass er oft auch immer wieder
die Leute, die ihm wehgetan hatten, auf die Anklagebank zog. Aber im Verlauf seines Lebens und im Kontakt mit seinem Gott besiegte er Bitterkeit und Hass und lebte Vergebung. Als dann die Brüder nach Ägypten kamen, er der zweite Mann im Staate geworden war, hatte Josef die Gelegenheit zur Rache. Doch sein Herz war von der Barmherzigkeit Gottes geprägt und aus Vergebung wurde Versöhnung. Eine Familie wurde heil. Vergebung, Versöhnung setzt umfangreiche Klärung voraus. Ich habe festgestellt, wir Christen sind häufig zu schnell mit dem Satz, ich vergebe dir. So ist das meine Erfahrung. Manchmal beinhaltet gerade dieser Satz eine neue Schuldzuweisung. Kennen Sie das? Ja, zwei Leute haben sich dann so ein bisschen gekappelt und dann sagt der eine, ich vergebe dir. Das heißt ja, du bist schuld. Vorsicht. Manchmal wird auch eine schmerzhafte Klärung eines Konfliktes vermieden mit dem, ach komm, wir vergeben uns. Und in Wahrheit wird der Konflikt bloß unter den Teppich gekehrt. Und wenn dann der andere immer noch irgendwas zu mäkeln hat, dann kriegt er auch noch manchmal einen Peitschenhieb von dem Mann, du kannst nicht vergeben. Vorsicht also, Vergebung und Versöhnung setzt umfangreiche Klärung voraus. Ich habe gelernt, Schuld sauber zu erarbeiten und beim Namen zu nennen. Also Untreue, Vernachlässigung, Lieblosigkeit, Demütigung, Unaufmerksamkeit und so weiter. Und damit aus Vergebung, Versöhnung zwischen uns Menschen wird, ist es nötig, Schuld beim Namen zu nennen und gegenseitig für die einzelnen Dinge um Vergebung zu bitten. Und jetzt die Frage, was ist, wenn ich zwar vergebe, aber der Konfliktpartner keine Versöhnung will? Auch da könnte ich persönlich ein Beispiel nennen. Christen haben die Möglichkeit, ihre Rechtsangelegenheit an Gott zu delegieren in solchen Situationen. Darin ist Jesus ein Vorbild. Von ihm heißt es, er stellte es dem anheim, der da Recht richtet. Das ist eine Entlastung, die oftmals über Bitten und Verstehen hinausgeht. Gott erwartet nicht von uns, dass wir vergessen, was ohnehin nicht geht. Aber er will, dass wir zu unserem eigenen Vorteil vergeben und uns, soweit es an uns liegt, uns für Versöhnung einsetzen. Persönliche Frage zum Schluss. Wie willst du mit deiner Anklagebank umgehen? Mein Rat heute Morgen heißt, mach daraus Kleinholz. Amen.